So, gute Laune, guten Morgen, guten Abend hier bei Tischlein Deck Dich 194. Ich will gute Laune verbreiten, Leute. Wilhelm Reich war ja so ein Psychologe, Psychoanalytiker. Und mir ist nur sein Buch Die sexuelle Revolution in die Hände gefallen am Wochenende, als ich da in meinem Elternhaus durchs Bücherregal stöberte. Aber ich habe eben viele solcher Bücher, wo ich nur ab und zu mal reinblättere. Und das ist gut, wie ich meinte, diese Bücher sind Stimuli oder ein einzelnes Buch ist ein Stimulus. Und genau, man muss es nicht alles durchlesen, aber wäre natürlich schon gut. Eigentlich ist es eine wertvolle Sache, die Bildung, das Lesen. Der Punkt ist, Wilhelm Reich, der mir schon bekannt war von früher, von einer Erwähnung eines Pfarrers mal, jedenfalls bei einer Predigt in Argentinien, bei einer deutschen Gemeinde. Und ja, okay, dann muss ich das jetzt erst erzählen, bevor ich das erzähle, was ich da gelesen habe. Aber dieser Pfarrer war ein spezieller Typ und vielleicht glaubte er auch gar nicht so an Gott, aber ihm gefiel es irgendwie auch so über wissenschaftlich-politische Themen zu reden in seinen Predigten. Er redete damals über den arabischen Frühling 2011 und beleuchtete das kritisch. Ich verstand es damals nicht ganz, aber was ich verstand, war irgendwie, dass da eine Spannung war zwischen ihm und dem Publikum, weil das war eine deutsche Kirche in Argentinien. Und klar, da gibt es viele deutsche Nachfahren von deutschen Auswanderern, die immer noch Deutsch sprechen und irgendwie die Beziehung, die Verbindung halten wollen zur deutschen Kultur. Aber diese Leute sind natürlich auch alle älter, gut, so wie in Deutschland hier auch, die Kirchengänge älter, aber da wahrscheinlich nochmal extremer. Aber irgendwie habe ich da gefühlt, da war eine Spannung zwischen dem, was er sagte und dem, wie die es aufnahm. Also, dass sie damit irgendwie nicht einverstanden waren oder politisch eher konservativ waren und dieser Pfarrer da ihnen was vermitteln wollte, was nicht so in ihr Weltbild gepasst hat, damals über die arabische Revolution. Ja, was soll das sein? Das ist komisch, sagte er. Das ist sehr fragwürdig, das mit dem Titel Revolution zu betiteln und ja, aber was er da genau meinte, verstand ich nicht. Nur, dass er da eben den Mainstream-Diskurs so kritisch auseinandernahm oder dessen Fundamente in Frage stellte. Dieses Gefühl hatte ich da. Aber jedenfalls erwähnte er auch Wilhelm Reich und gab da in einer Predigt dann mal einen Abriss über sein Leben. Und da blieb mir nicht viel hängen, nur dass er halt ein interessanter Psychologe war oder irgendwie auch ein Querkopf, ja, der da nicht richtig reingepasst hat. Gegen Ende seines Lebens hat er auch eher wissenschaftliche Theorien aufgestellt mit dem Orgon, das soll irgendeine Energiequelle sein, die er messen wollte, oder ein Messgerät hat er da speziell aufgebaut, was aber andere Wissenschaftler nicht nachvollziehen konnten. Aber egal, er hatte interessante Ideen und das blieb mir da hängen, das schloss mir dieser nette Pfarrer auf. Und nur hier nebenbei erwähnt, dieser Pfarrer war nämlich der Vater der ersten Freundin meines Bruders, der damals so mit 15 oder so, ja, ich war dann, als ich ankam, war ich ja 15 und er war noch ein bisschen jünger, aber dann, ja, ich glaube so im zweiten Jahr, wo wir da waren, hatte er seine erste Freundin, mein Bruder. Und das prägt dann natürlich, sie war eine andere Deutsche, die eben auch eine Auslandsdeutsche, also eine Expat, eine im Ausland weilende Deutsche war oder ja, nur für kurze Zeit, damit ihre Familie eben, so wie wir, 3 Jahre ungefähr, eben weil ihr Vater da diese Stelle hatte in der evangelischen Kirche. Ja klar, das ist auch das Besondere mit Argentinien, dass das ganze Land fast katholisch. Aber diese Kirche, da war eben noch eine spezielle deutsche Kirche, wo auf Deutsch gepredigt wurde und er war dahin entsandt. Und gut. Aber was ich jetzt dieses Wochenende las von ihm, war, dass, ja, ich blätterte darin und las da sowas, ja, dass die rigide Sexualmoral, ja, die lastet auf uns, die lässt unsere eigentlichen Begierden nicht zur freien Entfaltung kommen, was doch eigentlich so natürlich und schön wäre. Und er, der also auch ungefähr auch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs lebte und ins Exil gehen musste nach Malmö, nach Dänemark, oder nee, Schweden ist das direkt gegenüber von Dänemark. Und da beobachtete er die jungen Leute und machte sich ein Bild davon, sagte er, wie die sich verhalten und dass es genau so schlimm ist, wie er angenommen hatte, sagte er. Also diese rigide Sexualmoral lastet auf der Jugend. Da gehen die jungen Leute in Vierergruppen so hin und her, aber immer geschlechtergetrennt. Erst die Jungen, da die Mädchen in Vierer- oder Fünfergruppen und dann geknutscht mal vielleicht im Hauseingang, alles heimlich, Häling, wie man hier sagt im Schwarmland, alles so heimlich unter der Decke, also ja, geheim gehalten. Und ja, aber was bringt das, fragt er, warum? Also wir müssen unseren Kindern doch einfach auseinandersetzen, ja, so und so ist das mit diesen Sexualdingen und warum? Mit welchem Recht oder mit welchem Argument können wir ihnen dann sagen, ja, aber jetzt mit 15, wenn du Lust hast, solltest du die noch nicht befriedigen? Übrigens, das wird dir privat, aber das muss ich doch erwähnen, dass nämlich meine Eltern, als mein Bruder diese Freundin dann hatte, mit 15 oder so, aber ja, kriegte das dann nur so am Rande mit und erzählte das ja halt einfach so, ne, wie gesagt, alles außer medizinische Probleme erzähle ich hier einfach frei von der Leber. Aber Sex ist ja auch quasi medizinisch, ne? Da geht es dann viel besser danach. Aber egal, also jedenfalls, meine Eltern waren da aber eher konservativ eingestellt. Und ja, genau wie Reich das beschreibt, ja, wir wollen, eigentlich wollen wir so offen sein oder so aufgeklärt, aufklärend gegenüber unseren Kindern. Aber was würde dann passieren, ne? Also wenn die dann sagen, mit 15 Jahren, dann okay, dann will ich das doch jetzt auch ausleben und mit welchem Argument könnte man da kommen? Und meine Eltern wollten dem wohl eher einen Riegel vorschieben, so wie ich das nur mitgekriegt habe am Rande jetzt, sagten jedenfalls, mit 15 Jahren oder so, 16, da kann man doch noch keinen Sex haben oder das sollte nicht oder wie auch immer. Aber dann waren die Eltern von seiner Freundin, also die Pfarrerseltern, die Pfarrersleute mal da, zum Essen oder zum Kaffee trinken und dann wurde das geklärt und sie hatten da wohl einen etwas ja, laxeren, progressiveren oder libertäreren, der Libertinage zu nahestehenden Standpunkt. Und da ja, war das dann irgendwie so geklärt, dachte ich. Also ich weiß natürlich nicht, geht mich ja auch nichts an, ob sie Sex hatten oder so, aber jedenfalls schien mir das so oder habe ich das so in Erinnerung behalten, dass diese Pfarrer, also ja, Pfarrer, haben schon manchmal einiges in sich, was man nicht erwartet. Ne? Vielleicht vor allem evangelische, ich weiß nicht. Oder war es überhaupt, es war schon eine evangelische Kirche, ja. Also eine protestantische. Protestantisch, wie man auch sagt, aber ich sage lieber evangelisch. Das ist gemeint ans Evangelium, dem ich ja auch treu bleiben will. Zumindest geistig oder ja. Ist jedenfalls ein schönes Wort. Aber gut, das kam jetzt nur irgendwie so in den Sinn, ne? Und ja, meine Eltern, komisch, eigentlich sind sie auch sehr offen oder haben uns immer viele Freiheiten gelassen, wirklich auch eine Laissez-faire-Erziehung in gewissem Maße, anti-autoritär, was dann gar nicht so gut ist, was mir durch Mal- und Grundschriften klar wurde, ja, vielleicht braucht es da doch manchmal die autoritäre Hand bei der Erziehung gerade, aber wie auch immer, also der Punkt war ja nur mit Reich, dieses Zitat, was ich am Wochenende gelesen habe, das nämlich, ja, also schrieb er da, okay, dann würden wir das unseren Kindern so erzählen, aber komm dann in die Zwickmühle, ne? Was ist dann jetzt, ah. Und was er dann aber schrieb, ja, okay, dann musst du das deinen Kindern halt so sagen, es gibt ja auch Verhütungsmittel und so, aber jedenfalls kann das keine Rechtfertigung mehr sein. Das einzige Argument, das man dafür aufbringen kann, für diese rigide Sexualmoral, sagt er, ist eben, ja, man braucht es so zur Sublimierung, ne? Man muss sich so bilden, weil es darf nicht alles gleich so roh befriedigt werden und so, sondern da hebt man sich empor ins Geistige, man bildet sich langsam, das erinnert an Platon, an den Dialog des Sokrates und dass man sich einfach, ja, voran tastet, aber nicht gleich alles erfüllt bekommt und das steigert den Genuss ja umso mehr. Das ist ein sublimierter Genuss. Und ja, das wäre dieses Argument, aber Reich winkt dann da auch ab oder gibt dem jedenfalls streitet diesen einzigen Pluspunkt dieser Frigidität oder ja Rigidität schiebt er wiederum den Riegel vor und sagt, aber die paar schlechten Gedichte, die dabei rauskommen, also bei dieser Sublimierung der Liebe, bei dem Aufschieben, Warten hinauszögern, die sind es nicht wert und ja, also die können das nicht rechtfertigen, die paar schlechten Gedichte, die deswegen rauskommen. Und das gab mir zu denken, ja stimmt, klar, es ist so, irgendwie entstehen da diese Gedichte, wenn du es gleich alles erfüllt bekommst, ja, dann hättest du keinen Anreiz mehr, so ewig zu schreiben, dir was einfallen zu lassen. Aber ja, dachte ich dann, wie ist das dann mit meinen Gedichten jetzt hier im Podcast oder mein Podcast? Die sind ja auch einfach nur eine Frucht dieses, einfach nur dadurch entstanden, durch diesen Fakt, dass ich es immer weiter aufschiebe oder ja, einfach jetzt in dieser Beziehung auf die Liebe gesehen, eher geistig, rein virtuell unterwegs war in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr ungefähr. Und ja, dass sich das also aufstaut innerlich und irgendwie vergeistigt wird. Und ich weiß nicht, ob es das wert ist oder... Aber ja, was ich dachte ist dann, dass ich mit all meinen Werken hier ja eigentlich dann das Argument dafür mache, für genau diese rigide Sexualmoral. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was ich aussagen wollte. Aber manchmal ist es so, ne? Der Inhalt widerspricht der Form oder jedenfalls die Form des Aussagens und die Aussage selbst. Ja, dann ist es wohl so. Und wenn meine Gedichte so gut sind, okay, dann ist das die Rechtfertigung dafür. Alles muss so bleiben, wie es ist. Wir sind ja auch heute noch so rigide, das ist der Punkt. Reicher das analysiert, aber die 68er haben daran ja vielleicht was verschlimmbessert, aber jedenfalls dieses grundlegende Übel nicht aufgehoben, sondern ja, noch einige andere Übelstände eingeführt. Aber an anderen Ecken gab es ja auch Fortschritte, wie das mit den langen Haaren. Das kam ja im Hiku-Text vor. Ja, damals war es noch so, ne, dass Männer auch eher sich weiblich gekleidet oder gegeben frisiert haben. Und das war eigentlich noch besser als heute. Da waren wir noch näher dran an der Geschlechtergleichstellung oder jedenfalls dahin auf dem Weg, die Dynamik. Aber ja, trotzdem, es hat sich ja was getan. Juristisch die Gesetze, ne, das bei einer Scheidung und so nicht mehr nach dem Grund gefragt wird, wer ist schuld und ja, die Gleichstellung der Frau in der Ehe wurde dann ja auch erst durchgesetzt, irgendwann in den 50er, 60ern. Oder Wahlrecht in der Schweiz sogar ist in den 90ern. Aber okay. Ja, liebe Grüße auch an meinen Bruder hier, der immer von der Schweiz schwärmt und ihren demokratischen Eigenschaften und wie toll. Ja, aber was ist mit dem Frauenwahlrecht? Hä? Wie passt das zusammen? Also in den 90ern das Frauenwahlrecht einführen? Oder ja, so habe ich es jedenfalls im Kopf. Oder wahrscheinlich nur in einigen Kantonen. Aber jo, was geht ab, Junge? Also, hey. Wie reaktionär, wie... Hey. Aber gut, nun... Ja, natürlich machen wir auf Englisch weiter. Oder weiß gar nicht, was... Ich wollte eigentlich heute natürlich aussetzen, nicht podcasten, aber kann ich... Hab keine so rigide Moral... Bin da eher lax und leichter Junge. Und ja, wenn mich das Verlangen überkommt, dann gebe ich dem halt nach. Ne? Also, Jo, Leute, jo, people, now let's talk in English. I was studying for my Azure exam. But I couldn't concentrate that good. I really have to. I really have to let it all out here, so I can slow down also. Slow down my podcast pace, because I feel I can't go on like this. Of course, the last weeks and even months can't go on. And yeah, if it's only for this one reason, the Azure certificate. But yeah, only. Also only for this. Even for this, I should really get back to a more stable state of mind. Like, yeah, I'm stabilizing, right? I was sick until last week and, wow, shouldn't have even worked last week. Why am I always this neurotic, right? I'm always thinking, oh, I can't miss at work. What will they think of me? The boss is counting on me. But why? When you're sick, you should stay home. And yeah, so, but now I'm finally recovered. Though my voice might still be a little different, weird than different than normal. So yeah, I have a certain ease of mind because I made a walk now in the forest and had this feeling, well, those last episodes, those were crazy. I don't even know what I'm doing there. Going too far, maybe way too far, sorry. But yeah, I don't want to ruin your trip. In case you're listening, of course, Hiko and Lilia. Therefore, I have to spread some good mood here, like we say in German. Gute Laune verbreiten. And this, I want to do with this. Because, of course, the last episode was a little depressing. And the one before, this was really, wow. I mean, it was simply a discourse that was elaborate and was somehow... yeah, always going on. It was a podcast like I like it. I mean, the way I like it. And so, yeah, I was satisfied with this, but still, of course, it's ambivalent and also said some really nasty things to you, Lilia. Bitch, like, yeah. Therefore, I wanted to play this song in German, Bitch. It's a great song by this one band. We'll get to it later. So, they express exactly the feeling that I had, that I did all the steps for you. And, yeah, for you, I did this all. And you don't even recognize this. And he sings there that, Bitch, ich bin für dich den ganzen Weg gerannt. I ran all the way for you. And it's kind of a bizarre lyrics. A bizarre text, but makes sense when you think about it. Those first steps, he saying that he was running all the way for her. For what? I don't know. Maybe to get her something or to go to visit her. And she doesn't even appreciate this. This is so great. So let's listen to this later. I'm from this band VWL, von wegen Lisbeth. But yeah, first let's be clear. Let me address you again, Hiko, because this is most important now. As I said, I don't know if this is stable. I mean, what I mean, if this is legit. What I said, that you'd be the greatest muse. I don't know, have to see. But it feels like, yeah, I rather like to imagine this, that I'm writing for you so that you can understand or learn something. And writing all my texts, my prose works, like Macron, we could, yeah, this political stuff bringing South Korea also, of course, would be great, because South Korea also belongs to those imperialist countries today, but not that much, they're not even that rich as Japan, for example, which is clearly on the same level as the Western European nations, Germany and France. But South Korea, I don't even know this. Also don't have that many citizens. But it would be great to a symbolic step if they sided with the, well, with the Global South and the alliance, the anti-Western alliance led by China. And therefore they could also reunite again with North Korea. Of course, this could be in the novel, but right, what I was thinking today, right, when I was making this walk, I was remembering the year 2002 when I watched for the first time a World Cup of soccer, because I was 8 years old, more or less. And, wow, yeah, and of course Germany played against South Korea in the semi-finals. And I remember this, maybe not the exact game, I remember something about the final, Germany against Brazil, we lost. Back then, of course, I was really, yeah, riled up about Germany really being a fan, but nowadays not so much identifying with my native country. But back then, yes, of course, as a kindergarten child. And, wow, remember this, that I guess, wasn't it against Saudi Arabia? Saudi Arabia in the octave finals, but it doesn't matter. And then USA, and then South Korea, and then Brazil. I don't remember, but yeah, it was really bitter. Lost then against Brazil. Didn't identify with Brazil, right? Although we'd lived there earlier until the year 2000. But today I'd rather incline myself to Brazil, identify as Brazilian or even Argentinian, both, but not as German. But never mind. So back then I was so German. And yeah, the one thing I wanted to say was that afterwards it was sad, or in the final, they showed some South Korean fans who were cheering for Germany, and this struck to me somehow. Found it weird, or I don't know, but thought, oh, what great people, so kind and so excited. But why would you side with Germany if you lost against them? Why not just, I mean, yeah, you could pick any side, but feels kind of weird to then cheer for the rival you lost again. But yeah, I mean, you get my point. Today I totally get it, and wow, what a great people, must be such kind and courteous people there. And I think also the mentality could be similar to Germany, right? Because you're working hard, and the climate is always exercising an influence over the mentality, I believe. Therefore, I think the climate is also rather similar. Rather cold on a world scale. But I don't know anything. I never traveled to Asia. Well, only to Turkey, which is already Asia, Vorder Asien. So yeah, I hope I get you get my point that I'm totally cheering for you. I mean, just that you have fun with Lilia and that you somehow can strengthen your bond and be in a cheerful, good mood now in this vacation. But also gotta say, Marseille is a city that I never liked that much. I was traveling there. Of course, I always traveled a lot, always lots of free time, privileged from my father's money. And so, yeah, because the city is a port city, of course. The castle is nice, and there's this museum right besides the castle where you can walk down in all those circles. I mean, it's, I don't know, it's a weird spiral. There's this museum, and yeah, the city in itself, I mean, there, down there at the port, it's kind of nice, but it's also a little gloomy. Looks, I mean, it looks at least a little criminal, and I don't know. Also got into a corner, into a quarter where there were some prostitutes, and brothels. I saw there were some prostitutes near the port, but somehow, yeah, Marseille gives me an impression that is very raw. It's really raw, and of course, because it's a port city, influences coming in from all over the world, this fecundates the culture, this creates a unique place. But also I get the feeling like, oh, don't want to be here for longer. I traveled there a second time, I think, than 3 years ago, only for one day. But of course, Cassis is this really nice place. I recommend it already yesterday and in the show notes the day before, because it's really so splendid. Wow, and I was there, I remember this exactly, 2015, because I made it the first real huge journey alone. Oh yeah, I had traveled to Spain before, but this journey was even longer, to France and northern Italy. And yeah, there was in Marseille. I was a little depressed, or somehow didn't fit my mood, Marseille, right? But there's this beautiful fort also. This is on the other side than the castle, on the other side of the bay of this port. This is beautiful. Yeah, this was the one place I really liked. And of course, also on the mountaintop, you have a splendid view in Marseille. I mean, there's this church all the way on the mountain. This is great. This look you have down there, and I watched the football game because they were playing down there. You had this perfect view from up there, almost like a drone over the football field. So it's very steep. It goes very up very steep there to the church. And yeah, it has its beautiful corners, must say. Especially up there on the mountain, you feel really free and relaxed and eased of any problem. Oh. And then there's this fort also. Wow, this is great when, especially in sunset, when the sun goes down, I guess. Yeah, made a walk there, and this must be romantic when you're there as a couple. Yeah, this fort. I think it's a fort. But then Cassis, I remember this because there were some girls there in my hostel, and it was a mixed bedroom. Of course, I slept there in a bedroom with, three other persons, but they were mainly girls. And yeah, of course, I'm maybe a little incommodated by this, but still, so nice that this one Australian girl, she took the first steps and invited me then to walk with her and another girl from China or from Asia. But she was this way extroverted, this Australian girl. But then I just always remembered this, that on my last day there, this was really great with those two girls. I made this walk and saw all those bays. But it's even more beautiful if you go to the other side, up the mountain there from Cassis to the east. This I liked even more, the steep cliffs. You have an amazing view down there. And yeah. But on the other side, on the west, I guess there are all these bays and hidden lagoons. But the last day I was there, and this hurt, or I thought back on this so much, because there was this girl, another girl arrived, a French girl from La Rochelle, and her name was Melissa. Also Melissa, like this other girl I was also talking about. But she was this way taking the initiative with me, and yeah, trying to talk to me when I was there having my supper, and I was a little incommodated then, thinking, oh no, what, I don't know. But that she then asked, yeah, are you shy? Do you timid? I was even talking French, right? I mean, yeah, also it's always weird if you're talking a language and not dominating, but I know a little French from school, so I was talking there, and she asked this at the end, do you timid? Are you shy? Because, yeah, it seems like you don't like to talk that much. But that I always wondered if she hadn't, she was heading into the same direction as me. The day we left, I guess the same day. And she was looking there for her next hostel, and she also wanted to go to Italy, almost exactly the same place. And she had even a car. And she was then asking me, yeah, where are you going? Are you going there or there? Did you find a hostel? And I said, oh yeah, I found one there. And she said, oh no, but it's all bought out. It was ausgebucht. It's all full, the hostels I looked up. And man, I just was thinking back on this, that I should have asked her. Or yeah, it would be logical. I mean, we could have gone in the same car, and because she has the car. But never mind. Just this episode was always coming back to my head. Now, of course, talking about girls never taking the first steps, of course, there are exceptions. Maybe in France, the culture is a little more progressed in a feminist way. But this one girl just felt so sorry that, yeah, but I was just too inexperienced back then. Confronted with this, but it's also beautiful. I mean, yeah, this is the great thing about traveling alone, and therefore also being alone at times, and not always you have to be with someone, not even your lover, because it's great to travel alone and to see all this experience, this, and not always be in the safe bubble, like you're always safe when you're at two persons, and or no, at least the other is with me if I'm in a stupid situation, then at least I'm not alone there. But but it's a great thing to be traveling alone, and many people don't even dare to do it. Like this one friend, I went to Athens with, but I tell him why he should travel alone. I mean, yeah, like with you, but still, just to have this experience also. And but yeah, I even met a guy in Portugal with my brother. My brother was talking to him extensively, and I listened a little, and he was also from Australia and said that he had even had a girlfriend, and they both wanted to start a world journey but separated. I mean, I think that not the relationship ended, but simply they wanted to travel separately so that each one could make their own experiences. And this I found great, although also a little weird. Didn't understand it right, but the more you think about it, the more you can understand that, yeah, that this is really the thing. Should also be traveling alone. And this guy was great. He said he quit his job, or his boss gave him a year off so he could travel. Wow. And there he was traveling then. Portugal, I guess. This one island, Madeira, which is pretty far out in the Atlantic Oceans. And my parents made their honeymoon there. Therefore, afterwards, they wanted to show us, me and my brother, where they had been. Madeira. So, but getting to the point, I shouldn't be wandering off. I mean, I just want to close, of course, also these private chapters and go on. I mean, yeah, leave you alone and just go on in my podcast with my stuff in German, political fuss or whatever. I can talk about just something else. But you never get identical to yourself until you, or I had this feeling now with you, Hiku. The last episodes, or last days, they shook me up, and I don't even understand it. Have to analyze it, have to also, yeah, let this sit, or stop recording for a few days at least. Because I don't even understand what this did to me or why. This Instagram I saw last week, and today I didn't look because, yeah, I just thought, no, this will hurt again. And why? Maybe my unconsciousness was planning this. I mean, that there's always a conscious and an unconscious side. We can't separate that sharply. I mean, there's always things you kind of know about, but you push them aside, you suppress them. Like this fact that Lilia had a boyfriend. I knew about it kind of, but also thought, don't know if it's still, or how serious it even is, this relationship. I don't know. But, yeah, sorry. That's not. These last days, I don't know why this all came out, but it felt then like maybe my sickness on Thursday also had to do with this, that I felt really sick in my stomach. I don't know, but what I felt then on the weekend was that all my inner organs were, that there's somehow something raw in me. All the organs I could feel, ooh, something is not matching, something is not good. It's not only the stomach, but all the organs. And coming to this point where you see that you're really a material being with all your organs, they're stuffed in somehow, the intestinal and the liver or lungs. Oh, it's all stuffed in there, right? And we all depend on it for a living, but never think about it. And there I felt, somehow you feel this in love, especially when you feel something like this hurting, that you could be the person you love could not love you back, or simply replace you with someone else who has also all these organs, is also kind of the same, from the same material. And yeah, this felt hurting and felt, but also good to be based or grounded or somehow connected to the material base. And yeah, I was really shaken until yesterday. Yeah, yesterday finally got better, although feeling still suppressed after this episode. But it got better, and today at least I could eat really good at lunch. Yeah, and I talked to this one waitress. I wrote this in the letter to Lilia and maybe thought this was... Why do I even write this? I mean, shouldn't I? Or, but it's crucial. I have to push myself also to this place because it's difficult to talk to her. And today, almost again, I missed it. But there are, at least I asked her something about a computer system there is broken, she told me, and it was so nice. So she then explained, yeah, they have a special computer and it's broken there. Therefore, she couldn't present me the bill. Or, yeah, they have this problem. And this was so great, just a small exchange, but every time you have to really surpass that inner resistance. And this is what I'm trying to talk about. Therefore, I really have to push myself also there. But getting back to those organs, it's not all about sexual organs. In fact, those organs are only a small part of the body. And as a whole, men and women are pretty much alike in their bodies, also in their lives and problems in love. I mean, it's all similar, and these feelings of being hurt, I guess, if you, Lilia, also feel something for me, some love tingling or in being somehow affection, then you might have felt the same way I felt now when, well, with at some points in my podcast episodes talking about other girls, I don't know, about my ex-girlfriend, or yeah, doesn't matter, just it's also something good, but it's, I don't know, it's something very biological, it seems to me. You push there, get aware of this fact that you're only composed of material. And you're only like the next best guy, yeah, like anyone. And so yeah, this was a good experience, but I don't know, I have to get over it also, I have to analyze it. And don't really understand why this hit me so hard, but it's also good. I had a call with my girlfriend also yesterday and told her this also, that I want to her to listen, or that she could listen to this if she wants. How, yeah, this bothers me also, this Eifersucht, jealousy, I feel also, and it's not clear how to handle all this in love. So, yeah, I can understand her also, just that I wish she had also given me more time to explain her, to try harder to understand me. Yeah, but just this one thing, oh, I'm losing myself here talking, just this one thing, identico a sí mismo, identical to oneself, one can never really become, or yeah, what is this even, identity? But maybe only through the other that you see in love. But now I had this impression with episode 192, Hiku, that also Hiku, you are somehow this other person, that I can see my identity through you. I can see someone, of course, that Lilia would desire, that you're beautiful to her, and that somehow I have to be like you if I want to please her, or that she could also fall in love with me. And somehow this is, it's always about the other in desire, says Lacan, but I was always thinking about this, it's about the other, like the other one you love, but it also could be like the other, like other people that could also be in your place and could be loving the same persons. You're kind of equal to them, and you have to at least state this fact that, yeah, somehow you share this, you have this in common, you feel attracted to the same person. And yeah, therefore, somehow you see this identity through this reflection. It's like a mirror, and you see, yeah, there's the other one looking at you, there's this glance, and somehow he's a whole person, a body, not only a body, but really a civil person. You know, you're sure of this, somehow the love, the existing love relationship is the proof of it. And therefore this also gives you an identity to yourself. It's a weird thought, but I don't know, just came to my mind. And yeah, with this, I only want to say this, nothing more, just reinforce my standpoint from the beginning about South Korea and 2002, that now I'm also cheering for South Korea or for you, Hiku, but don't want to be understood this in a sexual way, like, yeah, in sex, the man always has to deliver, or I don't want to think like this about sex, no. It's something very biological, very, yeah, also makes you feel like sometimes ill in your stomach, or somehow it's something weird about it, right? But no, but just in this social way, that I, yeah, hope for this, that you two can be happy together or find common ground and really find a deeper and deeper understanding and, yeah, bond. And it's not like a loss to you, right? Also those South Koreans in football, it's only a game, football, but still you have to take it so seriously. It's all about the game. Also love is like a game, but you shouldn't think about it like you're losing, because yeah, my standpoint is this, polyamorous, so yeah, I could be in your place maybe someday. I don't say that will happen or has to happen. Not even, don't even know my own intentions on, but yeah, that, don't want to think in this competitive way, just that it's nice to play a football game, right? And while the game lasts, you really have to also get all jacked up and be really, well, be also out of yourself and forgetting that it's only a game, taking this so seriously, getting real aggressive against the other team. But then, and this was of course my smack talk against those large tech companies, smashing them back in episode 190. But yeah, but then afterwards the referee whistles, then also you shake hands, and you have to, so it's a great play, but you have to be committed in the play also. But yeah, somehow there's a connection to love that I don't really grasp now, and yeah, have to now go over, lead over to the next segment. I'm talking to you, Lilia. There's something I wanted to tell you, but I don't remember now. But okay, let me start, and then I can soon play this song. So, I'm so dependent from you. Yeah, this is the point that I can't even realize or want to push it away. Don't want to be like this, but I can't deny it, that I'm really depending on you, and I don't know what I even want. I mean, just that I don't want this to go on like this forever, that we don't even talk. But as to the question if we should be friends or lovers, I don't know, it's not really a mess and doesn't have to be decided quickly. Just, yeah, with my last discourse, I mean, yeah, I want also to clarify, like, yeah, what I wrote in this letter to you also could sound like I was pushing you away or telling you that, yeah, now I'm focusing on Manita and other girls. But really thinking about this today, yeah, I can't even really think or think of committing to them or falling really in love with someone else, because yeah, now I've again checkmated myself and trapped myself in this corner. And okay, it's difficult, but still, I mean, it's not clear to me if what is even my desire, my intention, if I want to be your lover or just your friend would be also awesome, because I want to demonstrate this, that it's possible. This is somehow, yeah, an obsession. Also has to do with my ex-girlfriend, those fights. That, yeah, it is possible to be friends and still be feeling some curiosity, also in an erotic way. But still, I mean, this you could feel for a lot of people, but it's simply nice to be chatting with you, and it doesn't have to be love, or doesn't have to be love from the beginning, or not, it's not the only possibility. But yeah, so that I don't want to push you away, just hope, yeah, can talk again, and at least before the year ends, right? This would be nice. And yeah, that I'm so, just wanted to make this clear, that don't have to feel scared or worried that I will now center my attention on another girl. Yeah, maybe with my ex-girlfriend, I don't know what could happen. But still, I mean, she also listened to some of these episodes and knows about, or even told me that it seems like you, Lilia, are my big love, and she is only always in the second place. So yeah, I totally understand it, how this comes across this way for her, but I also have to tell her, like I told in this interview, in the Hiku text interview, that all those episodes were also directed at her in a way, also she was meant, it's never to be separated, therefore it's good to give them as a gift to Hiku, because either way, it doesn't matter who possesses them or who has it, it's all, it's not even that clear who is the recipient, it's addressed to you somehow, but it could go through many hands. And yeah, also always in love, you copy what you see with other people, or you copy your knowledge that you had beforehand, that you had from before, from other love relationships. And yeah, so you don't have to be afraid, just I'm too much fixed on you, and therefore have to also tell myself that I have to push away a little. And also to Hiku, this was the point that I had to tell him in this letter to him about Spring, the Chinese girl, that I also have to take this seriously, this possibility with her. Now maybe we will meet again next month, we were writing now. So I have to tell him this, that Ria, that at least I take this seriously, that at least my mind will not always be centered on you, and these podcasts, these crazy love talk podcasts, won't go on for forever like this. So yeah, this is the point. I felt like to play fair with him, against him, it has to be also this way. Can't just now, like, yeah, those last months felt, I kept bringing up those girls only to provoke you, like with Loriana, and but of course it's not this way I really feel for Manita, my ex-girlfriend, also for Spring. I feel a certain curiosity, although you can't, shouldn't interpret too much in it, right? If you only met once, it could mean anything, and I hope we'll meet again. and greet you warmly, Spring, in case you might be listening. And yeah, so so dependent and don't want to be like this. Why it can't be just, I wish it was possible, it was so easy with polyamory that you just say, yeah, let's ignore this erotic sizzling and let's just talk and be friends, and it's so easy. But it isn't, and it's clearly crushing to think that this situation could last forever, where we're ignoring each other. And that, yeah, in this way I'm totally dependent from you, even more than from anything else, that I don't want to commit a single move into the wrong direction that could put you off and make you feel like you don't want to reestablish our connection. And yeah, this might be paradoxical with all those episodes, like this, yeah, episode Don't Give a Fuck, and those that were pretty violent and rude, and also the last ones now, intruding your private space with your lover, could sound paradoxical. Yeah, I admit it, but what can I say? It's can't explain anything, everything. So one more thing that I expect more from you than from Nick. Nick is the nickname I give to our other male colleague, who won't leave us, of course. Happily, he extended his contract or will be working part-time. But I called him Nick there in this imperialism piece you can read under 179. And the thing is, yeah, he's exactly like you, waiting for me to ask him, how are you doing, and everything all right? Are we going out to lunch? And yeah, Lilia, you one time also this stuck to me that you said that I was asking you, yeah, when will you, can do you fancy to go out to lunch sometime? And you said, no, it was maybe Monday. Today I brought something, tomorrow, it can't be, have something planned, but on Friday I will go with you. And yeah, then we went out on Friday. But just that this whole, the way you were saying this made us feel like, yeah, this was a date, or I was inviting you to some place that, yeah, you were granting me this privilege of being with you, which of course is a privilege, but somehow the way you put this, yeah, I will go with you. Maybe I shouldn't even tell all this. Maybe, yeah, this, and I'm so sorry for this, what I said yesterday, that you were using me. This, I didn't mean it in this way serious. I mean, you know, in love we're all apprentices and we don't know what we're actually doing, and I'm convinced that whatever you thought back then in September, October, it doesn't even matter now, it's over, should get past it. I should also not go back always to those messages on Christmas. Maybe sometime I'll read this one text that I mentioned and never read, but not today. But I shouldn't, of course. Yeah, it's abgehakt in a way, it's checked. I think I've said enough, and yeah. It doesn't matter what you're thinking, what you were thinking, of course, matters to me a lot what you think now, but the point is that we don't even know for what motive or why we do something, and especially in love, it's even worse. And I feel this myself, and therefore it was totally bullshit and wrong what I said, that you were using me. I know that you weren't, and yeah, that is only my resentment. I had to get out. It's something tender also. I want to show you that, yeah, I can be really aggressive. But with this also showing that, yeah, all this aggression could turn into tenderness, and this could also amount to a lot of tenderness. And yeah, so yeah, this I wanted to make clear, only didn't want to leave this depressing sounding episode yesterday like this. You were not using me at all, you were also curious about me. And yeah, maybe this erotic sizzling was also felt from your side, and therefore you were in an awkward position, like also me, with our relationships. And yeah, it's normal that you don't know what to do, you don't know even what you want to do, you don't know what is normal, or there is not even a normalcy, right? Because we're living in liberalism, and this liberalism never gives us even a structure, never even tells us what it expects from us. And so yeah, this is my point about women identifying too much with their weakness. This is this bourgeois feminism. I made this point about this one book, Right to Sex. This author, sorry, I can't pronounce her name, but I bought book today and want to get back to this quote when I find it. And but it seems to me that she is exactly working in this direction. It's also, I mean, yeah, it's good to be thinking about feminism, and I don't want to reject her work as a whole, but just that when I read this, or I get the impression that, yeah, this has to do also with your behavior on Christmas, but also your passiveness, or but simply that you feel like, yeah, women were always oppressed those thousands for thousands of years, and finally now we can fight back. But how? Even if liberalism doesn't give you a plan, doesn't tell you, and so it's only, the only thing left is to identify as this weak being inferior to men, and saying, oh, men are so bad people, exploiting us, using their greater power over us. But what is this even? Why should, I mean, earlier of course maybe men have more muscles, but nowadays in modern society, at least in a highly developed country like yours, you don't depend on your muscles. And so what is this? Why should men even be more powerful? Of course, there are still those social, economic, that in capitalism, of course, women never get to rise that much to the top, or it takes a long time, and we're still decades from really achieving this point where women could be at the same level with men and all the CEOs, the boards, but not only, of course, more importantly, the workers there, the executives, Abteilungsleiterinnen. This takes time, and women have to also be privileged. But, I mean, they also have to ask for it themselves, and or just take it for themselves. Don't have to wait for men to give them this. And therefore, we have to tell women that they shouldn't be waiting for men, neither in love nor in economic life. And, this is the whole point. At a certain point I got scared because I felt this connection we were building was already so strong. How could I be so depending on you, ausgeliefert, at your mercy? And therefore I was looking for a reason to say, oh, Lilia, that Lilia's behavior is somehow putting me off. And this reason I found then in this fact that you were always waiting for me. But, what I wanted to say about Nick, that, yeah, from you I expect somehow more. I don't know why, but because I feel a closer bond. Not even love, maybe, but just a closer bond of friendship. Nick, I also value him very highly, and maybe we could also become friends in private life. By now we all never met privately, but always at work, like to spend our pauses, lunch breaks, but I mean, still with him I feel, yeah, he could be also a dear friend, but not the same way you, this connection with you is something other. And yeah, so yeah, therefore simply you can also expect more from someone that you feel this person is really close to you, or should be, you want to. And yeah, it's not always about love, it's not. I only hope you are now in Marseille or anywhere from France, already moved on, and are only thinking about Hiko and not about me, please, and that you only can, yeah, spend the time in this good mood. But I'm getting already distracted here drawing on my sheet, so therefore I should play this song, Bitch, by this German band. Maybe I shouldn't even go on after this, but I will think about it. Yeah, should come to a close soon. So, yeah, have fun with this song by the band Von Wegen Lisbeth.
Was ist heute so passiert? Meine Virendatenbank wurde aktualisiert. Bitte schön und vielen Dank. Das ist nice, das ist nice. Und was ist sonst noch so passiert? Richtung Dreieck Hafeland. Draußen kurz vor Rathenow. 10 Minuten Stop and Go. Das ist nice, das ist nice. Und was ist sonst noch so passiert? Tod von Taube durch U6. Ich hab eh nie ganz gecheckt, warum die eigentlich hier wohnt. Bei all den Nägeln und so. Und was ist sonst noch so passiert? Als ich in die Küche ging, um 3 Minuten vor 7:30, hab ich kurz nicht an dich gedacht. Ich bin für dich den ganzen Weg gerannt, den ganzen Weg alleine, den ganzen Weg alleine. Bitch, ich bin für dich den ganzen Weg gerannt, den ganzen Weg alleine, den ganzen Weg alleine, alleine bis zu dir. Was ist heute so passiert? Aus Nord-Nordwest kommt heute der Wind. Und was ist sonst noch so passiert? 50 Grad im ICE, unverschämt, echt nicht okay. Killerwels im Schlachtensee, das ist nice, das ist nice. Und was ist sonst noch so passiert? Im Doppeldecker 104 hatte ich oben zufällig die erste Reihe nur für mich. Das ist nice, das ist nice. Und was ist sonst noch so passiert? Als ich in die Küche ging, um 3 Minuten vor 7:30, hab ich kurz nicht an dich gedacht. Bitch, ich bin für dich den ganzen Weg gerannt.
This was this Bitch song, and well, finding it great. Somehow referring this from a boring day, he refers everything he heard in the radio, like there was, yeah, the climate system failed in the ICE, ECE, the rapid train here in Germany, therefore 50 degrees, or everything that happened, but the main thing that happened, he says, that 7:30, he didn't, when he went into the kitchen, he didn't think of this one person, of you, whom he addresses with you. He didn't think of this person for one moment. And what a bizarre text, but so great also. Like, yeah, if you, when you're in love, of course, you feel thinking all day long about someone, and it's even an accomplishment to be able to not think for even once when you walk into the kitchen. But okay, there's this other great song by Von Wegen Lisbeth. I mentioned it or in the TSY episodes, I think maybe number 11 or something like this. There I put the lyrics from it below the episode, but didn't put the song in. Kafka Luise. This also fits great because in this Welbeck piece I read at the end of the Hiko episode, there he was talking about Kafka. And the great thing about this quote was also that Cassis came up in it. Welbeck was writing about the commune. Well, this protagonist, this main character there was the son of a rich mother who somehow had a clinic of surgery, this aesthetic surgery. So they were living off the desire of older people to become a little more young again or have their bodies somehow fixed. But they're living there, his mother, he says, with many lovers, those hippies, and they're practicing free love, but just not with him, just because he's he's a little thick, pummelig, and so he doesn't like himself, and he masturbates all day long, or three times a day, sat there, and he sees all those naked bodies, but he knows that they're impossible for him to touch because somehow he doesn't belong into this hippie world. And this is so great what he writes afterwards, that it's even easier to become a member of the working class world, of the Angestellten. You only have to buy a suit, back then, nowadays don't even have to do this, of the employee world, and then you're in, right? A suit and a shirt or a hemd. And this is so much more easy, much easier than being a hippie, because then you would have to be natural and be like an animal. But he can't be an animal, he says. It's a natural weakness in him that he can't be natural. And all this was located near Cassis or something. They told about Cassis, and it makes sense because it's such a splendid city or a small town. And if you're rich, it would really be the place to go or to build a villa. And I guess I've said everything I was preparing even more here. Can go on next time in German a little. Or let me just direct some closing words to my German listeners, and then I will play this other song, Kafka Luise. And this Kafka Luise talks about, wenn du die letzte U-Bahn verpasst, when you miss the last train, who will drive you home? And somehow he talks about he will always be there for this person, no matter what happens. And he wants to break into the swimming pool, ins Freibad einbrechen, or go swimming there at night, and somehow live an adventure. And she is always reading Kafka, but he's telling her to throw away those Kafka books and just be uncool. Not always thinking about being cool, right? Reading Kafka is cool because Kafka also wrote in this way, really cold and distant, like you like to be, Lilia, right? I didn't know this side from you, but I got to know it now after Christmas. And but we can listen to this song at the end. Not just about 3 minutes or five in German for the ending. Liebe Leute, Ich wende mich heute an euch, um euch nochmal was reinzudrücken. Nein. Um einfach den Bogen zu spannen oder die Kanten abzurunden, die Kanten dieses Graphen oder dieser Graph-Datenbank. Das ist was Interessantes, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, ne? Ja, was man da alles lernt. Also jedenfalls Graph-Datenbank. Ich will einfach hier von Amazon diese eine Rezension vorlesen, die ich schon öfters erwähnt hatte. Ich hatte auch meinen Kommentar, meinen Text, einen relativ kleinen Text zum Buch von Stuckrad-Barré und zur Frage des heutigen bürgerlichen Feminismus, hatte ich schon mal in den Shownotes hinterlassen, war etwa 10 oder 20 Folgen bestimmt, aber innerhalb eines englischen Texts, der sich an Lilia wendete und sie... Ich versuchte ihr damit zu erklären, ja, das ist irgendwie schwierig mit dem Feminismus, aber es ist ja trotzdem wichtig. Aber MeToo, das klingt erstmal gut. Ja, die Frauen, die wehren sich endlich. Und ist ja auch richtig gegen Harvey Weinstein. Weil ich denke jetzt, ich verfolge das ja nicht, verfolge ja nicht die Nachrichten, aber gehe jetzt davon aus, dass er irgendwie verurteilt wurde. Und dann ist das ja irgendwie richtig juristisch aufzuarbeiten und so festzustellen. Aber klar, der Punkt ist, dass dadurch diese ganze Sache aufbricht, erstmal, man muss es auch so umsehen, es ist was Gutes, was da passiert, was ein Diskurs, der freigesetzt wird in der Gesellschaft. Nur, also mit MeToo meine ich, dass Frauen sich wehren oder stark werden oder sich ihrer eigenen Macht überhaupt erst bewusst werden. Sie müssen den Männern nicht so ausgeliefert sein, beziehungsweise selbst wenn sie es früher waren oder gemacht haben, Abhängigkeitsverhältnisse am Arbeitsplatz, kann man sich trauen, dann über solchen Machtmissbrauch oder sogar Vergewaltigung zu berichten. Und das ist ja auch was Gutes, nur ja, innerhalb dieses bürgerlichen Feminismus. Also das ist der Punkt, wenn man dann so aufwächst wie ich, derzeit gerade Anfang 20, und das so mitkriegt im Aufwand-Podcast, da kommt halt dieses Gefühl rein, wie ich es dann beschrieb in der Picasso-Episode, also 183, glaube ich, mit dem französischen Titel, dass man eine Frau eigentlich gar nicht mehr anfassen will, weil es hätte immer was Gewalttätiges, wo du hast immer diese Macht oder es könnte. Es ist nicht so, dass ich den Frauen da irgendwie unterstellen will, sie würden das dann illegitim als Machtmittel benutzen, jemanden da zu beschuldigen. Klar, das gibt sicher, das kommt sicher vor und das muss man auch sehen, dass das sicher auch Teil ist von so einer MeToo-Debatte oder was, wenn man dann unkritisch einfach es abfeiert, ohne den Einzelfall zu kennen oder die Fakten genau abzuwarten über Ermittlungen, juristische Urteile und so weiter. Also, aber der Punkt ist doch, dass im Aufwachen-Podcast, ja klar. Shit, jetzt ist mein Bildschirm. Bildschirm nochmal kurz näher herholen. Aber jedenfalls im Aufwachen-Podcast, da wurde mal ein Clip gespielt, dann so einem Jahr nach dem MeToo irgendwie angefangen hatte, aus Frankreich. Und eine französische Frau sagte dann da, ja, ihr geht das alles zu weit. Ich weiß nicht, was sie sagt, aber jedenfalls, dass es auch zu den Rollenmodellen, zu den galanten Vorstellungen gehört, dass der Mann irgendwie so fordernd ist und dass sie nicht will, dass das verloren geht. Und mit MeToo sagte sie wahrscheinlich sowas sinngemäß, ja, da muss man genau schauen, wo ein Grenzübertritt stattfand, wo man das wirklich juristisch verfolgen muss. Und es ist klar, dass Männer da nicht ungeschoren davonkommen dürfen und Frauen da bestärkt werden müssen in ihrer weiblichen Position über nicht einvernehmlichen Sex oder nicht in dem Sinne aus Liebesgründen stattfindenden Sex, sondern irgendwie so aus verdecktem Zwang oder finanziellen, wirtschaftlichem Zwang. Also dass sie darüber, dass sowas natürlich moralisch zu verurteilen ist, also einfach nicht vorkommen sollte. Moral ist einfach so eine Richtschnur, ja, irgendwie braucht man es schon. Vielleicht nicht in der Politik oder so, wenn wir da an die Revolution gehen, müssen wir das über Bord werfen, aber fürs eigene Leben braucht man das ja auch, was überhaupt zu tun oder ja auch, was will ich machen, wie kann ich überhaupt lieben. Aber genau, also es ist jedenfalls ja völlig klar, dass das dann moralisch irgendwie falsch ist und wir auch sehen müssen, wie wir da damit zurechtkommen, dass ja heute trotzdem noch irgendwie so Normalität ist oder sicherlich vielerorts vorkommt. Also alles Mögliche, meine ich, sowohl Vergewaltigung als auch softere Form jetzt des Machtmissbrauchs und wo es dann einfach so eine ungleiche Beziehung ist. Aber der Punkt ist doch, dass diese französische Frau dann sagte, ja, nee, aber irgendwie ist das auch romantisch und sie will das beibehalten und, ah, ich müsste diesen Clip nochmal rausfinden, ja, aber das ist, ja, sollte eigentlich nochmal alle aufwachen, Podcasts nachhören oder jedenfalls, ja, die wohl, die von eher früher waren noch besser, aber der Punkt ist, dass, ja, jetzt verhaspel ich mich hier, aber ich will das noch gut zu Ende bringen, zum Punkt kommen, zum, G-Punkt, wo soll der eigentlich sein? G-Punkt ist das gleichzusetzen mit der Klitoris oder weiß nicht, aber jetzt bleiben wir wirklich dabei. Also genau, ich wollte das hier einfach vorlesen. Es ist irgendwie so in den tradierten Rollenmustern und das ist mein Ding, wenn es diese Rollenmuster, dass der Mann so fordernd sein soll und die Frau halt indirekt fordernd, ja, durch Gesten, durch Blickkontakt und dass man da was reininterpretieren kann oder in ihrer Art, wie sie was sagt, ja, ich werde mit dir gehen, ich nehme diese Einladung an und irgendwie, dass man da was also interpretieren kann, dass sie das irgendwie genießt und auch in einen Flirt verwandelt von ihrer Seite aus. Aber der Punkt ist doch, wenn es also noch nicht mal so sehr von männlicher, sondern von weiblicher Seite einfach diese Präferenz gibt, dass die Liebesbeziehung so sein sollen oder so bleiben sollen, wie es halt tradiert ist, klar, weil es eingespielt ist durch Literatur, Kultur, Kino, dann ist es irgendwie problematisch mit diesem MeToo und dann hat diese Französin da irgendwo auch recht, meine ich, und das müsste man sich echt nochmal genau anhören. Nur, genau, also das ist einfach der Punkt, dann ist so ein generalistischer Diskurs wie bei MeToo wirklich toxisch, der dann einfach drüber rasiert oder sagt, ja, es ist immer gut, wenn diese Frauen sich hier jetzt so äußern oder wenn sie da Männer beschuldigen, dann wird das gleich so gehypt und wird gleich so getan, als sei damit schon geklärt, dass hier wirklich was moralisch Fragwürdiges stattgefunden hat. Und also genau, das kann einfach da nicht so sein und das bringt dann einfach auch die ganzen Liebesbeziehungen, die normal, relativ normal stattfinden, was ist schon normal, aber jetzt ohne solche Beziehungsmachtgefälle oder zumindest wirtschaftliche Art oder direkt irgendwie bei Weinstein, dass er den Schauspielerinnen dann zu einer großen Karriere verhilft oder sie in Filmrollen bringt, wenn sie mit ihm schlafen. Also, dann das färbt dann einfach ab, das ist toxisch für die normalen, natürlichen Liebesbeziehungen. Das ist ganz klar, das ist mein Punkt hier. Aber mein Punkt ist noch ein anderer, dass ich, also mit meiner Position, auf der ich hier stehe, die ich hier jetzt so länglich ausgearbeitet habe, möchte ich ja auch eben dieser Französin widersprechen, also die da im Aufwand-Podcast gespielt wurde. Ja, sie ist halt so gewohnt und sie arbeitet das deshalb sehr gut heraus, dass die Kultur, wie wir auf die Liebe konditioniert sind, widerspricht eigentlich dem, wie MeToo das jetzt handhaben will, wie dieser neue bürgerliche Feminismus darauf blickt oder der Frauen so in die schwache Position bringt und ihnen sagt, ja, aber aus dieser Schwäche könnt ihr Kapital schlagen oder zumindest Anerkennung darin finden, dass ihr Opfer gewesen seid. Aber ich will eben auch der Französin widersprechen. Sie arbeitet das bewundernswert heraus, aber ich sage eben, nee, wir müssen da weitergehen und diese alten Rollen will er ja komplett über Bord werfen und was Neues konstruieren. Und es geht aber auch nicht so einfach mit so einer Aufschrei- oder MeToo-Debatte. Was war Aufschrei noch? Das war auch irgendwas sowas. Aber egal, möchte ich nicht kommentieren. Ich weiß ja nicht mal was. Das war irgend so ein Hashtag. Also, genau, der möchte ich also auch widersprechen. Genauso wie den bürgerlichen Feministinnen und stehe da also irgendwie ganz allein. Aber ich möchte es einfach sagen, nee, also so kann es nicht gehen. Und wir können jetzt das einfach lesen. Diese Amazon-Rezension wird hier sehr gut passen. Diese Frau, die sie verfasst hat, schreibt sehr gut, obwohl ich gerade gesehen habe auf ihrem Profil, ja, bin ihr nachgestiegen, dass sie nur erst 3 Rezensionen verfasst hat. Also ja, komisch, aber das hier finde ich sehr gut. Ja, steigen wir hier ein. Sie kommentiert also den Roman von Benjamin Stuckrad-Barre, Noch wach. Die Facetten des komplexen Machtmissbrauchs zwischen jungen Mitarbeiterinnen eines Senders und ihrem Chef werden ebenfalls differenziert und selten zu trocken beschrieben. Es ist immer eine Prise Humor dabei, die dem Ganzen die Schwere nimmt. Und es ist nicht einfach, eine Materie, die sich fernab gängiger Romantik-Klischees bewegt, mit dieser Leichtigkeit zu beschreiben. Was diesen Fall des Machtmissbrauchs so speziell macht, ist die Tatsache, dass die Frauen sich keineswegs nur aus rationalem Kalkül auf eine intime Beziehung mit ihrem Chef eingelassen haben, sondern sie haben dies zum großen Teil auch deshalb getan, weil sie sich in ihn verliebt haben. Sie wurden nicht genötigt, sondern haben sich einvernehmlich auf eine intime Beziehung eingelassen. Ja, einvernehmlich in Anführungszeichen. Hier fehlt dem Roman etwas. Es müsste mehr bewusst gemacht werden, dass Liebe im Rahmen eines Machtgefälles in unserer Kultur ein wesentliches Element eines bestimmten Liebesideals darstellt, gerade für Frauen. Und nicht nur einseitig von Männern favorisiert wird. Dieser Satz ist so gut. Dieses kulturelle Narrativ lernen Kinder schon in Märchen kennen und begegnen ihm später unter anderem wieder in den Romanen von E.L. James. Im Aschenputtelmärchen lernt eine junge, am unteren Ende der Hierarchie stehende Frau einen Mann kennen, der in der Hierarchie an der Spitze steht, den Prinzen. Sie wird von ihm in ihrem Selbstwert stark aufgewertet und auch gesellschaftlich in eine Position an seiner Seite gehoben. Das Märchen erzählt uns, dass sie dort ihr Leben lang bleibt. Diese kulturell verankerte Vorstellung ist vielleicht ein Grund dafür, dass die Romanfigur Sophia ihre auf gleicher Hierarchieebene stehenden Tinder-Dates allesamt langweilig findet. Sie aber beim Kennenlernen des Chefredakteurs plötzlich das Gefühl hat, dass endlich etwas passiere in ihrem Leben. Hier fehlt es unserer Kultur, den Mädchen und Frauen zu vermitteln, a, dass das Märchen oft ganz anders ausgeht und b, wie sie dann damit umgehen sollen, wenn da nämlich nichts steht und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, sondern nach einem halben Jahr hatte der Prinz genug von Aschenputtel, er wertete sie vor versammeltem Hof ab und nahm sich eine neue. Im Roman verhält sich so der Chefredakteur, wenn er seine anfänglichen weiblichen Günstlinge und Intimpartnerinnen schließlich vor der ganzen Konferenz verspottet. Das große Problem eines solchen Liebesaus im Berufsumfeld durch einen solch empathielosen Menschen besteht darin, dass einem mit dem Ende der Beziehung nicht nur der eigene Wert, das Talent, die eigene Liebenswürdigkeit abgesprochen werden, sondern der Mächtigere am Ende auch den beruflichen Einflussbereich verkleinern und die Karriere behindern kann. Dies ist die toxische Kopplung, dass sowohl eine psychische Misshandlung stattfindet, als auch eine beruflich reale Existenzbedrohung im Raum schwebt. Diese giftige Pflanze wurde aber nicht einseitig von Männern gezüchtet. Sie gedeiht auf dem Nährboden vermeintlich idealer Liebeslegenden. Dieses Machtgefälle. And yes, Lilia, now reading this, I just thought, yeah, in a way, totally get your point also that although I'm not your boss, not in any way in an executive function at the firm, still I'm kind of superior or kind of, I'm a regular worker right there, all these different contracts and fractions in the working class, so the working class feels fractioned, but that therefore, yeah, it's also kind of like I have more power than you, and this is not an abuse of power, of course, but still, that's could also have an influence on your thoughts, on your behavior, but never mind, just now, I can play this song, the last one for today. Today, of course, I put in two songs because I want to cheer up the gear up, or yeah. Lift the mood, lift you up. And yeah, hopefully you have a great lift. And I shouldn't even be talking anymore. I notice even that I'm tired, I'm worn out, worked out. And now really I have to pause. Hopefully I can stick to this, stay true to tomorrow and focus on this exam, study, and yeah. Bye-bye. Until next time. From Tischlein, deck dich. Vielleicht irgendwann.